Der Predigttext steht im Johannesevangelium, Kapitel 17. Und ich lese die Verse 15 bis 19. Jesus spricht: Vater, sie sind nicht aus der Welt, wie ich nicht aus der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte dich nicht, du wollest sie aus der Welt wegnehmen, sondern du wollest sie vor dem Bösen bewahren. Liebe Gemeinde, diese Worte gehören zu den Abschiedsreden Jesu. Sie sind ein Vermächtnis an seine Jünger und an alle, die durch ihr Zeugnis an ihn glauben werden. So gehören diese Worte durch fast zwei Jahrtausende hindurch auch in unser Leben. Sie sind nicht aus der Welt, wie ich nicht aus der Welt bin, sagt Jesus. Wenn man einem Menschen heute sagt, er sei nicht von der Welt, so ist das kein Kompliment. Es bezeichnet eine wenig schmeichelhafte Weltfremdheit. Wir wünschen solch einem Menschen, dass er auf die Welt komme, wie wir dann sagen. Und wenn wir von uns selbst eine Situation beschreiben, in der wir auf die Welt gekommen sind, dann meinen wir damit eine schmerzliche Erfahrung, in der wir aus Wunschvorstellungen und Träumen herausgerissen wurden durch Begegnung mit der Wirklichkeit. Es gibt ohne Zweifel Wunschvorstellungen und weltfremde Träumereien in den Herzen der Jünger Jesu, damals und heute, auch in uns. Es ist manchmal nicht ganz klar, ob unseren Gebeten beispielsweise Wunschvorstellungen zugrunde liegen, die der liebe Gott bitte erfüllen möge, oder ob unseren Gebeten die Begegnung mit der Wirklichkeit Gottes zugrunde liegt. Manche christlichen Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft, manches als christliches Expertenwissen vorgetragenes, verkörpert nichts anderes als naives Wunschdenken. Und das teilen wir mit allen Menschen, denn auch wir sind von der Welt. Oder irgendwann einmal mit Gewissheit auf die Welt gekommen. Das Evangelium Jesu Christi hingegen ist Begegnung mit der Wirklichkeit dieser Welt aus der Begegnung mit der Wirklichkeit Gottes. Und das muss zu einer schier unerträglichen Spannung führen, dort, wo sie sich in einem Menschen verkörpert. Auch Jünger Jesu tragen beides in sich. Die Tatsache, dass sie in der Welt sind, so wie diese Welt ist. Und die Tatsache, dass sie nicht von dieser Welt sind, nicht aus dieser Welt sind, so wie diese Welt ist. Sie tragen die Spannung beider, die Spannung zweier Wirklichkeiten schmerzlich in sich. Und es gibt kein Christenleben ohne diesen Schmerz. Nun gehört es aber zu unserer Natur, dem Schmerz auszuweichen. Das ist menschlich, das ist Reaktion, natürliche Reaktion. Unser tägliches Leben besteht aus der Wirklichkeit dieser Welt mit all dem Schönen und Guten, mit dem Angenehmen und dem Unbequemen, mit dem scheinbar Sicheren und mit all dem Ungewissen, mit der scheinbaren Gerechtigkeit und der manchmal schreienden Ungerechtigkeit. Kaum jemand unter uns wird von sich sagen können, er sei nicht schon einmal in seinem Leben ungerecht behandelt worden. Wir treffen Entscheidungen im beruflichen Leben, im familiären Leben, in Beziehungen jeglicher Art und wollen keine Fehler machen, denn wir meinen es gut. In unserem täglichen Leben gehen wir mit Dingen um, die vergehen und nach denen wir doch mit aller Kraft streben, weil wir sie brauchen. Oder doch meinen, dass wir sie brauchen zur Gestaltung und zum Ausdruck unseres Lebens. In diesem täglichen Kampf mit Menschen und Dingen und mit uns selbst zu bestehen, unter der Flut täglicher Eindrücke in diesem Kampf, im Aufnehmen und in der Abwehr von Forderungen, die auf uns gerichtet sind oder die wir an andere stellen, gerät jene andere Welt in uns in den Hintergrund. Und im Bedürfnis, dem Schmerz der Spannung beider Welten in uns auszuweichen, neigt unsere Natur dazu, sich anzupassen, dem, was wir offenbar auch sind, Menschen von dieser Welt. Nicht nur Menschen in dieser Welt, sondern auch Menschen von dieser Welt. Und wenn wir weltfremde Christen fromm reden hören, erscheint uns das unglaubwürdig, aber nicht ermutigend. Es mag nur unseren Schmerz vergrößern, um das Wissen von der anderen Welt. Werden wir es für uns selbst jemals so herausfinden, wo die Grenze ist zwischen Weltfremdheit einerseits und dem Verrat an der anderen ewigen Welt in uns andererseits? Theologen aller Konfessionen arbeiten eifrig und mühsam an Prinzipien der Ethik, wie man das nennt, an Wertnormen für unser Verhalten in dieser Welt. Und das seit Jahrhunderten. Und scheinbar vergebens. Denn die christliche Kirche hat das Gesicht dieser Erde trotz aller gegenteiliger Beteuerungen und berechtigter Hinweise auf ihre ethischen Leistungen, mit entstellt und mit zerstört, um in dem Gesicht der Erde auch das Gesicht des Menschen und mit dem Antlitz des Menschen auch sein Herz. Christliche Kirche ist nicht der Himmel auf Erden. Christliche Kirche ist nicht Gottes Gerechtigkeit auf dieser Welt. 1000 Jahre lang hat sie Europa gezeigt, was sie ist. Und es sind 1000 Jahre unter anderem auch schreiender Ungerechtigkeit. Und viele von uns sind in ihrem Leben gezeichnet, durch ihre Kindheit hindurch, durch viele Erlebnisse, von jener Unfähigkeit des Christentums, jene Grenze zu formulieren zwischen Weltfremdheit und Verrat am ewigen Leben in unseren Herzen. Und vielleicht kann niemand, kein Mensch, diese Grenze für einen anderen formulieren und finden. Weder ein Theologe noch ein Prediger, weder ein Laie noch die Kirche als Ganzes. Vielleicht stehen wir als Jünger Jesu unerbittlich vor unserem Herrn und stehen und fallen ihm in dieser Frage. Die vereinigte Jüngerschaft zur Zeit Jesu war nicht in der Lage, den Verrat eines Judas zu erkennen und zu verhindern. Ja, sie waren nicht einmal in der Lage, nach der herrlichen Erkenntnis eines Petrus, dass Jesus der Sohn Gottes sei, zu verhindern, dass derselbe Mann im nächsten Augenblick im höchsten Ausdruck seiner Menschlichkeit Jesus gegenüber als Satan zurückverwiesen wird in die persönliche Nachfolge Christi. In seinem Bedürfnis, Jesus zu bewahren, nicht das Gesicht Gottes, sondern das entstellte Gesicht des Menschen gezeigt hat, der menschlich sein möchte und empfindet und es doch nicht sein kann. Der das Geheimnis der Menschlichkeit nicht erfasst hat, trotz all seiner Erkenntnis von der Herrlichkeit Jesu Christi. Wie ganz leise Töne klingen die Worte Jesu aus dem Evangelium zu uns herüber, durch die Zeit. Wie ein Klang aus weiter Ferne sucht ein Wort den Weg in unser Herz. Will eine Wirklichkeit, die zu uns gehört, Aufnahme in uns finden. Es ist ein Wort bezeichnenderweise nicht an uns gerichtet, als Anrede, als Anspruch, als ethische Norm, als christliche Forderung. Es ist wie ein Klang aus weiter Ferne und man kann ihn leicht überhören. Und er kann leicht untergehen in unserer lautstarken Hochzeit. Die Abschiedsrede Jesu in diesem Kapitel ist keine Rede an die Jünger. Es ist ein Gebet. Ausdruck der Gemeinschaft Jesu mit dem Vater. Geheimnis, Verborgenheit. Finden wir nicht mit Recht, dass das Gebet in unseren Herzen zu den Verborgenheiten unseres Lebens gehört? Haben wir nicht gelegentlich begründet Mühe, diesem Geheimnis, das in uns geschieht, hörbar Ausdruck und Worte zu verleihen? Ist nicht das Gebet, das so aus dem Herzen kommt, verletzlich, anfechtbar von der Außenwelt? Gewiss, es gibt Gebete, die beten wir für die anderen. Und die sollen es auch hören. Und es ist gut, wenn sie es hören. Und wenn sie es nicht selber hören, dass wir für sie beten, dann sagen wir es ihnen, dass wir für sie beten. Vielleicht, weil wir an unser Gebet nicht glauben. Es ist eine Verborgenheit, an der wir hier teilnehmen, in die wir hineingenommen werden, in der wir vorkommen, mit unserem Leben und so wie wir sind. Hier wird nicht mit uns geredet, sondern von uns geredet. Und das müsste uns schon von Natur aus die Ohren spitzen lassen. Denn wenn andere von uns reden, dann sind wir wach. Auch wenn wir manchmal schlafen, wenn sie mit uns reden. Ich denke, nirgends hört ein Kind genauer zu, als wenn es zufällig an der Tür eines Zimmers vorbeigeht, hinter der die Eltern den Namen sagen. Und es dann feststellt, die reden ja von mir. Nur was man dann hört, kann sehr verschieden sein. Was kommt da zur Sprache, wenn zwischen dem Sohn und dem Vater von uns geredet wird? Liebe Gemeinde, wenn Jesus nur an seine 12 Jünger gedacht hätte, hätte das genügt, um dem Vater einen Lasterkatalog aufzuzählen und ein Jammerlied vorzusingen. Was hatten Sie in den 3 Jahren von ihm begriffen? Aber wenn er seinen Jüngern ein hartes Wort zu sagen hatte, dann hat er ihnen das persönlich gesagt. Und wenn sie ihm auf die Nerven gingen, dann hat er ihnen das auch persönlich gesagt. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Aber als er mit dem Vater über sie sprach, war nichts von dem zu hören. Da klingt im Schatten des Kreuzes Todes und des kommenden Lichtes einer neuen Welt anderes zur Sprache. Denn Jesus sieht jetzt seine Jünger mit all ihren Begrenzungen und mit all ihrer Problematik im Licht des Es ist vollbracht. Er sieht sie im Licht des Neuen, ohne auch nur einen Augenblick zu übersehen. Was alt an ihnen und in ihnen ist. Und er sah sie nicht gespalten, sondern ganzheitlich. Und er sah sie ganzheitlich als nicht aus der Welt. So hat er mit seinem Vater über sie gesprochen. Und es kam das in seinem Gebet zum Ausdruck, was seine tiefste Sehnsucht für sie war, dass sie bewahrt bleiben sollten vor dem Bösen. Hat Jesus ernsthaft geglaubt, er kann das? Wie konnte Jesus so sprechen, wenn er seinen Jüngern vorausgesagt hat, ein Jünger ist nicht über seinem Meister. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Ihr werdet es nicht einfach leichter haben in dieser Welt, weil ich gekommen bin und für euch gestorben bin. Wie kann er dann sagen, Vater, bewahre sie vor dem Bösen? Was könnte das Böse sein, das sie gefährdet im Grund ihrer ganzheitlichen Existenz, dass sie nicht von dieser Welt sind? Vielleicht nur eins, dass sie eben sich selbst darin verraten. Der Verrat, den wir Menschen aneinander begehen, aus welchen Gründen auch immer er geschehen mag, ist wohl dann das Schlimmste, was uns geschehen kann, wenn und dass wir unser Sein als nicht von dieser Welt verraten. In unserer Menschlichkeit können wir gar nicht so viele Fehler machen, die all das aufgewichten könnte, als jenes eine Geheimnis, das den Jüngern Jesu droht. Dass sie sich selbst verraten als Menschen, die nicht von dieser Welt sind. Dass sie sich an diese Welt verraten. Im Ausweichen des Schmerzes, der Spannung, die dieses Geheimnis in ihrem Leben bedeutet, nicht von der Welt zu sein. Und das ist darum offensichtlich von so großer Bedeutung, weil Jesus hier seine Jünger mit sich selbst gleichsetzt. Sie sind nicht aus der Welt, wie ich nicht aus der Welt bin. Es gibt eine Wahrheit, in der Jesus uns sich gleichsetzt, uns sich gleich macht. Die christliche Kirche hat in 2000 Jahren Theologien entworfen von unfassbarem Umfang. Eine der großen Theologien war immer eine Beschreibung der Gottessohnschaft, in der Jesus so anders ist als Mensch, dass wir immer auch ganz anders sind als er. Und das war das größte Alibi, das die Christen sich verschafft haben, dass sie sagten, ja, ich bin ja nicht Jesus, ich bin ja nicht wie er, und handkehrum wollten sie wieder sein wie er und ihm immer ähnlicher werden. Wie kann ein heilsamer Prozess unseres Lebens geschehen, wenn der Grund nicht gesehen, anerkannt wird, angenommen wird? Er spricht ja von seinen Jüngern und nicht einfach von allen Menschen. Und er sagt, in denen ist etwas geschehen, das sie mir gleichsetzt. Sie sind nicht von dieser Welt, wie ich nicht von dieser Welt bin. Das ist die gemeinsame Quelle unserer Existenz. Mit ihm und der Grund eines nie endenden Schmerzes, solange wir auf dieser Erde leben. Verleugnen wir diesen Schmerz und weichen wir ihm erfolgreich aus in unsere Ganzheitlichkeit in dieser Welt, dann haben wir uns selbst verraten. Diese Existenz nun gilt es zu bewahren. Und nun sagt Jesus etwas, worin sich seine Jünger von ihm unterscheiden. Er sagt, Vater, ich bitte dich nicht, sie von, dieser Welt zu nehmen. Eigentlich wäre ja nun die Konsequenz, wenn wir doch schon mit ihm eine gemeinsame Existenz haben und nicht von der Welt sind, dann denke ich mir, dass man nach 3 Jahren Jüngerschaft mit Jesus auch genug hat und mit ihm ins Paradies eingehen darf. Gut, vorher muss man ja sterben. Gut, vorher kommt das Kreuz. Aber nun schildert Jesus ihnen in diesem Gebet die Andersartigkeit ihrer Sendung. Sie werden ins Leben zurückgewiesen. Sie werden nicht mit ihm am Kreuz sterben. Nein, sie sind Gesandte in das Leben, um dort ihr Kreuz zu finden, aufzunehmen und es zu tragen. Das ist wohl etwas, was Jünger Jesu ihrem Meister gelegentlich übel nehmen, dass er sie nicht aus der Welt nimmt. Ich denke, manch einer findet in seinem Leben solche Augenblicke, wie schon einmal ein großer Prophet des alten Bundes es erlebt hat. Gott, nimm meine Seele von mir. Ich bin nicht besser als meine Väter. Es gibt einen Augenblick, wo man die Tatsache seiner Berufung als ein Jünger Jesu nicht verleugnen und nicht wegwerfen möchte, aber beenden möchte und am liebsten direkt in den Himmel marschieren. Dann nämlich, wenn die Spannung schier unlösbar wird. Ich meine damit nicht die Probleme unserer Zeit, die ohnehin offensichtlich unlösbar sind. Trotzdem müssen wir an ihnen arbeiten. Ich meine die Spannung, die in denen zusätzlich ist, neu und noch einmal anders ist, über deren Leben gesagt wurde, sie sind nicht von dieser Welt. Es hat im Christentum zu keinen Zeiten an Versuchen gefehlt, der Welt zu entfliehen. Manchmal in Klöster, manchmal in Lebensgemeinschaften oder einfach die Flucht nach innen. Die Flucht nach innen anzutreten, um sich so aus der Welt herauszuholen, mit dieser Unlösbarkeit der Spannung durch die zwei Welten in uns. Die Antwort des Lebens auf solche Flucht ist, dass der Mensch der Welt begegnet, wo immerhin er geht. Und wäre es die Welt in ihm selbst. Und nähme ich Flügel der Morgenröte und ginge bis ans Ende der Erde und bettete ich mich in die Tiefe des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich greifen. Tja, so bist du da. Dass seine Hand uns ergreife, ist eins. Und solange der Mensch in dieser Weise an der verborgenen Flucht festhält, wird er Gott immer als Jäger erleben. Wird er immer das Gefühl haben, dass einer hinter ihm her ist, der ihn drängt, der ihn zwingt, der ihn jagt. Zu all den christlichen Aktivitäten, die manchen, ganz ehrlich gesagt, zum Hals raushängen. Sie tun sie doch, weil sie sie müssen und weil die Hand hinter ihnen her ist und weil sie spüren, dass es keinen Ort gibt, wohin sie fliehen können. Was für ein Leben. Aber Jesus hat nicht gesagt, Vater, greife sie. Er hat gesagt, Vater, ich sende sie. Und das ist eine Würde, ein Gesandter Jesu Christi zu sein. dass wir unsere Sendung als Chance nehmen, ist etwas ganz anderes als die Vorstellung, Gott würde uns nachjagen, um uns schließlich in die Enge zu treiben. Und dann hätten wir keine Wahl mehr, wenn er uns findet. Und tief in uns lebt die Angst, er würde uns nämlich dann zerstören. Aber wenn wir auch fliehen und wenn Gott uns findet und seine Hand uns greift, wird er uns nicht zerstören. Er wird dasselbe tun, was er mit Jona getan hat. Er wird uns senden. Senden in jene Welt, die er liebt. Ganz heidlich liebt. Liebe Gemeinde, lasst uns das Doppelte in uns als Chance nehmen. Vielleicht können wir das nie zusammenbringen, die Zeit und die Ewigkeit in einem Leben. Vielleicht können wir das nie zusammenbringen, das nicht von der Welt und doch in der Welt in uns. Und auch weniger werden wir es verstehen. Aber lasst uns leben. Lasst uns leben und den Schmerz aushalten, ob wir dabei etwas richtig oder falsch machen, ist nicht die Frage. Sondern, dass wir daran und darin werden, die zu werden, wir bestimmt sind. Nicht von dieser Welt. Amen. Jesus, wir hören so vieles in uns, was andere über uns sagen und denken, geben ein Leben lang Antwort auf das, was andere über uns gesagt und gedacht haben oder von dem wir glauben, dass sie es sagen und denken. Ich danke dir, dass du uns Anteil gibst an dem, was du über uns gedacht hast in deinem Gespräch mit dem Vater. Ich danke dir für dieses Vermächtnis, für diesen einen Satz unter vielen, indem du uns hineinnimmst in dein Herz, in die Wahrheit deines Verhältnisses zu Gott, in die Erfüllung deines Lebens, im Tod und in der Auferstehung, indem du uns teilgibst an der Ewigkeit. Wie danke ich dir für dieses dein Wort. Und darum bitte ich dich, dass es tatsächlich wie ein helles Licht und ein wunderbarer Klang in unseren Herzen leuchte und erklinge. Und wir das Wort finden, mit unserem Leben, mit Leib, Seele und Geist Ausdruck zu geben in den Grenzen unseres Daseins. Nicht nach Dingen greifen, die wir nicht erreichen können. Nicht für Welten verantworten, die nicht in unserer Kompetenz liegen. Nicht reden, wo wir nicht gefragt sind, sondern diesem Geheimnis Raum in uns geben und so herausfinden, was es heißt, so wie du gesandt bist in die Welt, hast du uns gesandt. Und du wirst uns nicht von der Welt nehmen vor der Zeit, sondern uns bewahren vor dem Verrat an uns selbst und an jenem Geheimnis, dass du in uns bist.